als die Idee kam, habe ich tatsächlich am selben Abend auf Facebook in einen Kommentar geschrieben, wenn ich eine Programmierschule für Geflüchtete gründe, wer kann unterstützen? Ich wusste ja gar nicht, ist das überhaupt eine gute Idee? Ich finde es eigentlich cool. Aber am nächsten Tag gab es ungefähr 30 Leute, die haben gesagt, ich kann einen Laptop spenden, ich habe Räumlichkeiten, ich möchte gerne Unterricht machen. Andere haben gesagt, ich habe keine Ahnung von Technologie, aber ich kann richtig gut kochen, backen. Genau. Und ja, wirklich innerhalb von einer Woche hatten wir dann eine Gruppe zusammengebracht. Wir haben da danach mehrere Pilotprojekte organisiert, um unsere Idee zu testen. Ganz viele Fehler gemacht, weil wir haben Laptops gespendet bekommen und eine war deutsch und andere amerikanisch und alles Mögliche und einige waren Mac und andere Microsoft und das hat natürlich gar nicht funktioniert gemeinsam in einer Gruppe, aber deswegen macht man ja auch Pilotprojekte, um sehr, sehr schnell zu verstehen, was kann man verbessern. Ich habe dann Ready School offiziell im Dezember gegründet mit Ferdi van Herden, mein Co-Founder, und dann Glückner und Co., unsere erste Partner, konnten wir dann tatsächlich eine GmbH gründen.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Ich weiß immer nicht eigentlich, wer wen vorstellt, aber irgendwie
Mal so. Ich mach's immer, um dich ein bisschen so aus der Komfortzone.
Achso, ich bin aus meiner Komfortzone. Aber ich fühle mich sehr wohl. Wir sind in Berlin und sind zu Gast bei der Ready School of Digital Integration mit Anne Kjær Bartel. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Perfekt.
Oh, wir haben es geübt. Danke, dass wir da sein dürfen. Wir hatten schon ein sehr kurzweiliges Vorgespräch. Und sind hier in den Räumen bei euch und Michael fing schon an und ich war kurz nur weg und dachte so, okay, krass, wie lange kennt ihr euch jetzt? Ich war nur eine Minute weg. Das holen wir jetzt aber wieder auf. Wer bist du und wie bist du die geworden, die du heute bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin 37 Jahre alt, ursprünglich aus Dänemark, in Norwegen groß geworden, seit 7 Jahren in Deutschland und ich habe 2015 die Ready School of Digital Integration hier in Berlin gegründet und ich bin Sozialunternehmerin.
Social Entrepreneur. Sehr schön. Ein Berufsbild, von dem ich hoffe, dass wir es in Zukunft viel, viel häufiger sehen werden. Ich finde es sehr schön zu sehen, dass es an dieser Schnittstelle immer mehr Innovation gibt. Weil warum soll jemand, der sich sozial einsetzt, das umsonst machen immer? Klar, die sich das leisten können, wunderbar. Die das nebenbei machen, wunderbar. Aber jemand, der sagt, ich mache ein soziales Thema zu meinem Beruf, der, finde ich, darf auch Geld verdienen. Deswegen finde ich die Kombination aus Social und Entrepreneur wunderbar und sehr vorbildlich. Und wir sind durch eine gemeinsame Freundin zusammengebracht worden und wir sind ganz froh, dass wir heute hier sind. Genau. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Wir sind gerade im Vorgespräch auf deine Jugend gekommen, wo du studiert hast. Und du kommst aus Aarhus und da bist du auch an die Uni gegangen. Und dort gibt es einen Studiengang, sag mal selber, wie er heißt.
Chaos-Piloten.
Also ich habe selber viel über die gelesen und habe immer gedacht, wenn ich nochmal geboren werde, dann möchte ich in Dänemark studieren. Und dann am liebsten da. Also mein ältester Sohn studiert gerade in Kopenhagen in der CBS, der ist auch mega begeistert. Aber die Chaos-Piloten, erzähl mal, was ist das für ein Studium?
Ich habe ein großes Fragezeichen.
Ja, genau. Also ein Chaos-Pilot navigiert Chaos und tatsächlich, das ist, was man lernt. Also man fliegt auf gar keinen Fall ein Flugzeug. Ja. Erstmal, es ist ein 3-Jahre-Studiengang, wo man Projektmanagement, Process, Leadership und Entrepreneurship studiert. Es ist Bildung ganz anders gedacht. Die Studiengang ist ungefähr 30 Jahre alt. Es gibt keine Professoren, sondern jede Klasse mit 40 Studenten haben zwei, Lehrer, kann man wohl sagen. Die sind für das ganze Jahr eigentlich verantwortlich. Dann gibt es immer externe Leute, die sind eingeladen und wenn es zum Beispiel 3 Monate lang ein Thema gibt wie Innovation, dann werden Brain Researchers eingeladen, Künstler, Politiker, alle, die irgendetwas über dieses Thema etwas zu sagen haben. Dann nach 2 Monaten Theorie gibt es immer ein Projekt. Für ungefähr 2-3 Wochen muss man diese Theorie in Praxis umsetzen mit einem realen Partner. Könnte zum Beispiel Lego sein und man muss sich überlegen, was sind die Spielzeuge in der Zukunft oder sowas. Mhm. Man entwickelt das und stellt das die Unternehmen das vor und danach gibt es 1 Woche Evaluierung, wo man Theorie und Praxis vergleicht und untersucht, wo sind die Lücken in meinem Verständnis, was ist anders gelaufen. Und so ist es eigentlich 3 Jahre lang, extrem intensiv. Am ersten Schultag kriegt man einen Schlüssel zur Schule und Visitenkarten. Und ja, das ist eigentlich extrem intensiv und eigentlich die beste Art von Bildung, was ich mir vorstellen kann.
Sensationell. So, Christoph, jetzt kommst du. Ich bin Haken nochmal nach, weil ich bin ein bisschen im Vorteil, weil ich mich mit der Schule auseinandergesetzt habe. Ich erinnere, dass du da nicht mit 18 oder 17 oder 19 hingehen kannst, sondern musst ein gewisses Mindestalter haben, was über 20 ist, glaube ich, ne?
Ja, 21.
Muss 21 sein. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja nicht das Naheliegendste zu sagen, also wenn ich meinen Eltern damals erzählt hätte, das wäre schon gegangen vor 30 Jahren, na, ein bisschen mehr, aber ich, Mami, Papi, ich werde Chaospilot.
Ich finde den Namen geil allein, das ist ein geiles Branding, das ist super. Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie war der Auswahlprozess?
Ich bin in Aarhus groß geworden und das ist eigentlich auch so Hauptquartier von der Schule. Deswegen, die Chaospiloten sind immer im Aarhus super gut unterwegs, machen dort lokale Projekte. Und deswegen wusste ich schon als Teenager, dass es sowas gibt. Ich war auf jeden Fall am Anfang in der Schule in Dänemark und ich habe mit 12 Jahren angefangen, Projekte in der Schule zu machen. Man kriegt 1 Woche Freizeit, muss selber ein Projekt entwickeln und dann fängt Montag an. Freitag muss man dann das alles seinen Lehrer und Klasse vorstellen. Und das heißt, ich glaube, dänische Studenten oder Schüler sind eigentlich daran gewöhnt, mit Projekten zu arbeiten, entrepreneurisch zu denken. Und deswegen, das hat mich immer total fasziniert. Ich habe mit 12 angefangen und dann sind die Komplexität wahrscheinlich von meinen Projekten viel schwieriger geworden, viel größer geworden. Und mit 21 war es mir eigentlich schon klar, dass es gibt nur eine Schule und ich bewerbe mich bei den Chaospiloten. Allerdings habe ich mich ein Jahr vorbereitet, ein Jahr in Heidelberg für die EU so ein freiwilliges Jahr gemacht, weil ich musste 21 Jahre alt sein, aber dann habe ich mich beworben. Noten sind überhaupt nicht wichtig. Das ist alles zuerst ein kreativer Bewerbungsprozess. Da musste ich zum Beispiel einen Artikel über mich selber schreiben, 5 Jahre nach den Chaospiloten, um eigentlich zu zeigen, was ist mein Ziel. Die erste Seite wirklich gestalten und designen, aber eben auch schreiben, welche Unternehmen will ich gründen. Total spannend. Dann war es 2 Tage Aufnahmeprozess. Musste man 2 Tage in Gruppen von 10 Leuten zusammenarbeiten, wurde den ganzen Zeit beobachtet von Erstjahresstudenten bei den Chaospiloten. Und dann haben die allerlei Sachen nachgeguckt oder observiert, wie Leadership Potential, Kommunikation, Kreativität. Und glücklicherweise habe ich es dann geschafft.
Was für ein geiles Studium. Ich habe mir im Entferntes gedacht, dass es sowas gibt. Ja. Also ich weiß jetzt, wo ich mit meiner Firma einen Ausflug hinmache, wenn man das dann machen kann. Also wir haben eine Nähe zu Dänemark, also ich habe auch eine Nähe zu Dänemark. Ja. Und frage mich gerade so, das ist eine blöde Frage, warum gibt es das da und nicht hier? Ja klar, ihr habt eine andere Kultur, ihr habt eine andere Herangehensweise an die Sachen.
Ja.
Das finde ich richtig gut.
Ganz spannend, auch vielleicht auch nochmal, also A, freue ich mich, dass wir jetzt hier mit auch ein bisschen Werbung machen für die Chaospiloten. Ich glaube, dass es auch für deutsche Absolventen, ist es auf Englisch, glaube ich, ne?
Jetzt ist es auf Englisch,
Früher war es, genau. Also eine interessante Alternative sein kann. Also von daher hoffe ich, dass sich jetzt ganz viele bewerben. aber ich möchte auch für Dänemark als Land generell nochmal Lanze brechen. Ich habe mein ältester Sohn Oskar macht gerade an der CBS sein Master in Entrepreneurship and Innovation Management und ist eben auch mega begeistert. Und Dänemark nimmt Bildung eben nochmal ganz anders ernst. Ne? Also für die Dänen ist das auch schon das Studium auch ein Beruf, wofür es Geld gibt. Ja. Ne? Also Oskar bekommt, wenn er selber nachweist, dass er eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeitet, auch nochmal Geld vom Staat. Uni kostet nichts. Ich meine, CBS ist auch eine Top-Adresse. Also Dänemark als Studienland, glaube ich, kann man empfehlen, ne?
Ja, ja, absolut.
Was stand in deinem Papier, als du geschrieben hast, 5 Jahre danach?
Super Frage.
Ja, ich wollte eigentlich ein Medienunternehmen organisieren und es ging darum, verschiedene Kulturen zu vergleichen, also über ein Thema, sag mal, Frühstück. Mhm. Aber wie frühstückt man in Japan, in Deutschland, in Dänemark, wie frühstückt man bei den Inuiten? Mhm. Aber irgendwie so ein gemeinsames Thema, das war sowas Ähnliches, aber damals gab es keinen Podcast oder ja, ich habe mich beworben 2002. Genau, ich habe eigentlich lange gedacht, dass ich werde Journalistin werden. Mhm. Ich habe mich vorgestellt, so Kriegsjournalistin irgendwo in Bagdad stehen. Keine Ahnung warum, aber das war eigentlich mein Ziel, ganz, ganz lange mit Medien zu arbeiten. Aber hat sich dann ein bisschen anders entwickelt.
Ja, und wie hat sich denn, was hast du dann gemacht, als du fertig warst mit dem Studium?
Bei den Kaspeloden ist es natürlich wichtig, unternehmerisch zu denken und agieren. Und was mich besonders interessiert hat oder habe damals, war eigentlich diese ganze Ding von Social Innovation und wie kann man gezielt die allergrößte soziale Herausforderung in unserer Welt wie kommt man eigentlich zu neuen Lösungen und was ist dieser ganze Innovationsprozess, dass es kein Zufall ist, sondern eine besondere Art, Fragen zu stellen, eine besondere Art, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und am Anfang habe ich deswegen in Corporate Social Responsibility gearbeitet, war 3 Jahre lang in eine strategische Agentur und habe 3 Jahre lang die Samsung Electronics CSR-Strategie für Skandinavien mitentwickelt, weil ich war sehr interessiert, wie kann For-Profit-Unternehmen und Non-Profit-Unternehmen zusammenarbeiten, wenn die Kulturen eigentlich sehr anders sind. Aber genau diese Anderssein finde ich spannend für Innovation. Und mein Ziel war, dass man kann natürlich mit guten CSR-Kampagnen wirklich auch eine Veränderung organisieren. Deswegen habe ich ganz viel mit die dänische Theater gearbeitet, mit verschiedenen dänischen Künstler, Designer, Rote Kreuz, The Danish Cancer Society. War sehr spannend, sehr erfolgreich auch. Wir haben mehrere internationale Preise gewonnen. Aber ich bin auch eher der idealistische Art. Und meine Ziele waren einfach nicht nur finanziell was Gutes zu erreichen, sondern wirklich societal innovation, kann man wohl sagen, dass es wirklich einen Unterschied macht und wirklich was Neues passiert. Und da fand ich, meine Ambition war vielleicht ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich mich für ein Fellowship in Japan beworben bei Rotary International und ich bin deswegen zurück zur Uni gegangen und habe einen Master of Peace Studies in Tokio gemacht.
Master of Peace Studies,
ja, Frieden. Friedensstudie, genau. Ja, mein Thema für 2 Jahre war eigentlich, wie kann man richtig Großgruppen, also 100.000 Menschen zusammenbringen in einen Innovationsprozess, weil ich finde, dass unsere soziale und Umweltherausforderungen sind jetzt so groß und so komplex, dass eine kleine Gruppe von Experten oder Politikern werden auf gar keinen Fall das lösen können. Und deswegen muss man ganz, ganz anders denken und diese Wisdom of the Crowds oder Collective Intelligence organisieren, dass man wirklich zu guten Lösungen kommt. Und ja, war sehr, sehr spannend. 2 Jahre in Japan, das war auch 2010 bis 2012 und das heißt, ich war während des großen Erdbebens in Tokio auch da und habe das alles miterlebt. War natürlich extrem herausfordernd, aber auf die andere Weise für mein Studium eigentlich das perfekte Fall da zu sein und wirklich zu sehen, was kann Technologie leisten, um Leute zusammenzubringen, um neue Lösungen rauszudenken.
Kannst du das ein bisschen noch mehr umschreiben? Weil das war ja eine krasse Zeit. Ich habe es extrem präsent. Ich habe in dem Jahr geheiratet, deswegen weiß ich das noch gar nicht. Also ich weiß wirklich nicht, ich habe den Tag noch präsent. Wir haben Gästeplanung gemacht und dann kam die Meldung. Ich konnte das nicht, also ich sehe die Bilder und dachte so, krass, also wie geht das in so einem Land? Und die Japaner reagieren ja sehr anders als andere Kulturen auf sowas.
Es war interessant. Es war mitten in unserem Urlaub an der Uni und ich kam gerade aus einem Vipassana-Meditationscamp raus. Deswegen war ich eigentlich sehr, sehr präsent, werde ich sagen. Ich saß an der Uni in Bibliothek und dann kam diese Erdbeben. Und Erdbeben ist relativ normal in Tokio, aber das war natürlich viel, viel größer als normal. Ich habe eigentlich meine Mitstudierende angeguckt, weil ich wusste, oh Gott, was muss ich eigentlich jetzt machen? Ich habe gedacht, dass die zwei neben mir Japaner waren, aber die waren Chinesen und hatte überhaupt keine Ahnung. genau, und deswegen saßen wir einfach da und die ganzen Bücher sind vom Regal ausgefallen. Die Fenster bleiben drin, glücklicherweise, aber alles hat natürlich gerattelt so. Dann sind wir rausgegangen, als das erste große Beben da war, habe meine Freunde kontaktiert, dass alle okay waren. Dann habe ich meine Eltern angerufen und glücklicherweise wussten meine Eltern gar nicht, was passiert war. Mein Papa war total überrascht. Ja, warum rufst du 7 Morgen an, glaube ich, war es damals in Norwegen. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass er überhaupt nicht wusste, was passiert ist. Und er wusste, ich bin okay. Aber danach war es eine sehr interessante Woche, weil die dänische Fernsehen hatte keinen Journalist vor Ort. Und deswegen war ich externe Journalist für eine Woche für die dänische TV-Fernseher. War interessant zu sehen, wie sind die Medien dabei, erzählen Geschichte, was ist Realität, was ist eine gute Geschichte und dramatisch. Und ich glaube, es war für meine Familie einfach auch gut, mich 3 bis 5 Mal pro Tag im Fernsehen zu sehen. Das alles ist eigentlich teilweise okay. Yeah. Genau. Aber es ist ein Triple Catastrophe. Es war riesig und das Schlimme war, dass mit Nuclear Pollution, das kann man nicht sehen. Mhm. Und das spielt so mit deinen Gedanken. Man hört natürlich alles Mögliche. In which sources kann man eigentlich glauben, vertrauen? Einige sagen, okay, du musst sofort evakuiert werden. Andere sagen, alles locker. Genau, aber nach einer Woche wurde ich dann evakuiert, zurück nach Norwegen und habe ganz viel Geld gesammelt mit Rote Kreuz in Norwegen, um Geld nach Japan zu schicken, weil ich habe Frieden studiert und es war auch so, okay, jetzt bin ich evakuiert, ich muss ja hier sein, was ist das?
Aber also du warst dann schon mit dem Studium fertig? Das war quasi.
Das war mittendrin.
Ach so.
Ich hatte dann ein Wahl nach 3 Wochen konnte ich entweder mein Studium weitermachen in Australien, weil das war Teil von Rotary International und die arbeiten mit 5 Universitäten zusammen. Aber ich war so, ja, wer bin ich, wenn ich jetzt nach Australien fahre? Ich muss wirklich zurück und das sofort, weil jetzt ist ja genau, wo ich viel lernen kann.
Und du hast dann auch dich weiter für das Thema eingesetzt da? Du hast dann,
Ja, das war auch spannend, weil die meisten Japaner sagen ja, dass Ausländer sind Gaijin, Aliens. und die meisten Ausländer haben auch Japan verlassen und viele kamen auch nicht zurück. Deswegen hat es ganz, ganz viel überrascht, dass ich bin zurückgekommen. Und ich bin auch eigentlich in Juni, habe ich ein paar Wochen freigemacht, um wirklich mit dem Aufräumen einfach vor Ort zu sein und die Häuser anzugucken und die lokale Leute zu unterstützen. Und das hat die Japaner sehr, sehr überrascht. Deswegen habe ich auch wirklich gesehen, danach wurde man nach Hause eingeladen, um zu essen. Das passiert normalerweise gar nicht, wenn man ist einfach Ausländer. Ich wurde auch zu mehreren politischen Events eingeladen. War auch ein großes Erlebnis, weil als junge weiße Frau in Japan, und man spricht dann vor 300 japanische Politiker, wo Durchschnittsalter ist, keine Ahnung, 60 oder 70, und sieht so aus, dass alle schlafen. Also die hören intensiv zu, wie gesagt. Genau, aber ja, ich habe ja sehr stark einen Ja-Hut drauf und ich bin so, ja. Kann nur eine gute Geschichte sein.
Wir haben im Podcast schon mal einen Gast gehabt, der als Student in Nepal war, und dem genau dasselbe passiert ist. Der ist quasi da gewesen, als das große Erdbeben in Nepal war. Und der dann auch, seine Eltern haben gesagt, komm sofort zurück. Der hat sich aber entschieden, ich bleib da. Ja. Und hat dann von dort aus Geld in Deutschland, richtig viel Geld in Deutschland, in kürzester Zeit gesammelt.
Ja.
Und ist dann losgefahren, dann ziemlich schnell gesagt, okay, wir müssen Zelt planen und Wasser und Lebensmittel in die Dörfer bringen. Das war so das schnellste Instrument, was er machen konnte. Hat das für 4 Wochen gemacht, ist dann völlig erschöpft nach Hause geflogen, konnte auch nicht mehr, ist aber auch immer wieder hin und hat eine Stiftung gegründet, einen ersten Verein, jetzt eine Stiftung gegründet, baut mittlerweile Schulen. Also der ist 26, 27, ist unglaublich. Und ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal, weil deine Geschichte mich so daran erinnert. Also meine Frage, hat das bei dir auch so diesen Wunsch, was Soziales zu machen, nochmal verstärkt, dass du quasi in so einer Katastrophe miterlebt hast, was es eben bringt, wenn Menschen sich füreinander einsetzen? Oder wie erzähl mal, was das psychologisch mit dir gemacht hat.
Also ich glaube, dieser Wunsch, mich sozial zu engagieren, war eigentlich immer da. Das ist Teil von meiner Familie und wie wir miteinander reden, so bin ich groß geworden. Aber ich bin glücklicherweise in Skandinavien groß geworden. Es war extrem sicher, meine ganze Kindheit. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich wirklich mittendrin in einer Katastrophe war. Und man weiß ja gar nicht, wie man reagiert. Aber ich konnte da sehr, sehr gut agieren und sofort agieren und Menschen zusammenbringen. Das wusste ich vorher nicht und ich glaube, das hat eine gewisse Sicherheit gegeben, dass auch wenn die ganze Welt chaotisch ist, kann ich sehr, sehr schnell etwas leisten. Und ich glaube, das hat auch mich teilweise inspiriert, Ready School zu gründen, weil das war ja auch Mitte in einer Flüchtlingskrise oder sogenannte Flüchtlingskrise, wo man nicht weiß, wo geht's hin, was passiert. Und ich wusste, ja, mitten in diese Krise bin ich relativ sicher und kann auch gut navigieren und Leute zusammenbringen. Ich glaube, auf diese Art hat es mich
bestärkt.
Ja.
Genau. Vielleicht machen wir es auch nochmal, weil alles, was du bisher erzählt hast, ist so faszinierend, dass ich gerne alle deine Lebensabschnitte nochmal gerne anstreifen möchte. Als du fertig warst in Japan, was ist dann passiert? Was war deine nächste Station?
Ich war auch eine kurze Zeit in Silicon Valley, weil ich habe meine Masterarbeit mit IDEO geschrieben und deswegen Design Thinking ist natürlich Teil von meiner Praxis. Und deswegen war die Überlegung, soll ich in Japan bleiben, soll ich nach Silicon Valley oder zurück nach Europa? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Berlin gewählt, weil das hat so Spirit von Silicon Valley, aber man kann es sich immer noch leisten.
Hast du eine geile Überschrift für den Podcast? Sehr schön.
Ja. Und genau, es ist natürlich auch in der Nähe von meiner Familie. Genau, und für soziale Innovation. Also wenn man mit Menschen in Berlin redet, alle verstehen, was ist, was ist Societal Innovation und Societal Change. Und deswegen war es für mich perfekt.
Super. So, bis wann, in welchem Jahr angekommen?
2012. Dann habe ich Berlin Peace Innovation Lab gegründet, in Zusammenarbeit mit Stanford University, weil ich habe eben gesehen, 2012 gab es nicht wirklich so viel Netzwerk in Social Entrepreneurship Bereich. Und ich konnte auch sehen, dass die Non-Profit-Organisationen hatten eigentlich nicht so viel Verständnis für Technologie. Und auf der anderen Seite, die ganze Startup-Bereich, technische Bereichen, hatte vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Zweck und Mission und Purpose. Und das war eigentlich mein Ziel, dass wir können die Leute von beiden Seiten zusammenbringen, dass es wirklich ein Netzwerk gibt. Ich habe deswegen einmal pro Monat ein lokales soziales Thema gebracht, einen Keynote-Speaker für 30 Minuten zu allerlei Themen wie gesunder Leben, Obdachlosigkeit, Gentrifizierung in Berlin. Nach 30 Minuten Input dann 60 Minuten Brainstorming. Und danach ein Bier trinken. Und ich glaube, das Bier trinken war eigentlich das Wichtigste, um sie zu vernetzen. Mhm. Und diese Community ist dann innerhalb von 3 Jahren groß geworden mit 1.800 Menschen.
Und die gibt es auch immer noch?
Ja, aber es ist ein bisschen passiv, weil ich habe nicht genug Zeit, um die Menschen zusammenzubringen. Aber kann man eigentlich sofort als Gruppe zusammenbringen. Aber diese Stanford Peace Innovation Lab war eigentlich auch wichtig für Ready School. In April 2015 haben wir gesehen, dass viele Menschen aus Syrien, Irak nach Deutschland kamen. Und ich bin dann zu einem Flüchtlingslager gegangen und habe nachgefragt, was braucht ihr eigentlich? Und ich habe damals gesehen, dass das schon in April 2015 ganz, ganz viel gespendet wurde. Ich habe so einen Swimmingpool gesehen und es war also überall Kleider, Teddybears, Schuhe, aber total unorganisiert. Und es hat mir deutlich gezeigt, dass auf der einen Seite gibt es Menschen, die brauchen wirklich Unterstützung und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wollen sehr, sehr gerne unterstützen. Aber dazwischen fehlt einfach Infrastruktur und die falschen Sachen werden gespendet und so weiter. Und das war Inspiration, dass wir das Peace Innovation Lab zusammengebracht haben, zu sagen, was können wir machen. Und ja,
daraus
dann ist Ready School eine Antwort dazu.
Das ist richtig ein Ergebnis aus dem Brainstorming, aus dieser...
Ja. Ja und nein. Also wir haben 40 Stakeholders zusammengebracht am Roten Rathaus in Berlin und haben gute Brainstorming gemacht, auf jeden Fall mit vielen Post-it-Notes. Aber das wichtigste Ergebnis war eigentlich, dass wir haben kritisch in die Runde geguckt und haben festgestellt, dass es keine Geflüchtete in diese Runde gab. Und wer sind wir eigentlich zu behaupten, dass wir wissen, was brauchen die Geflüchtete? Und wir haben uns deswegen organisiert in 4 verschiedene Gruppen zu verschiedenen Themen und haben mehrere Flüchtlingsheime in Berlin gesucht und einfach Leute kennengelernt. Und ich habe in August 2015 Mohammed getroffen, ein Programmierer aus Bagdad. Und wir saßen nebeneinander und haben einfach gequatscht. Und er hat erzählt, dass er wollte total gerne in Deutschland arbeiten. Er hat einen Bachelor in Computer Science, aber er hatte keinen Laptop. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das geht doch gar nicht. Ich glaube, schon damals gab es 42.000 offene Stellen in der IT-Branche. Das ist mittlerweile, jetzt 5 Jahre später, 124.000 offene Stellen. Und dann habe ich eigentlich ganz schnell gespürt, wow, okay, auf die eine Seite, deutsche Industrie brauchen IT-Talente, geflüchtete Menschen bringen Fähigkeiten mit, brauchen aber vielleicht Weiterbildung in Tech, in Soft Skills und ein professionelles Netzwerk. Lass uns doch das alles zusammenbringen, dann gibt es ein Win-Win-Win.
Super.
Krass.
Erzähl mal, wie dann die Gründungsstory von Ready gelaufen ist und vielleicht auch gleich, wie du dich heute finanzierst, wie du es überhaupt am Laufen hältst und was eigentlich das Angebot ist, was ihr unter die Leute bringt. Jetzt kommt die Dauerwerbesendung. Nutze sie, nutze genau. Die Zeitweise.
Ja, also wir haben, also als die Idee kam, habe ich tatsächlich am selben Abend auf Facebook in einen Kommentar geschrieben, wenn ich eine Programmierschule für Geflüchtete gründe, wer kann unterstützen? Ich wusste ja gar nicht, ist das überhaupt eine gute Idee? Ich finde es eigentlich cool. Aber am nächsten Tag gab es ungefähr 30 Leute, die haben gesagt, ich kann einen Laptop spenden, ich habe Räumlichkeiten, ich möchte gerne Unterricht machen. Andere haben gesagt, ich habe keine Ahnung von Technologie, aber ich kann richtig gut gucken, backen. Genau. Und ja, wirklich innerhalb von einer Woche hatten wir dann eine Gruppe zusammengebracht. Wir haben da danach mehrere Pilotprojekte organisiert, um unsere Idee zu testen. Ganz viele Fehler gemacht, weil wir haben Laptops gespendet bekommen und eine war deutsch und andere amerikanisch und alles Mögliche und einige waren Mac und andere Microsoft. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert, gemeinsam in einer Gruppe. Aber deswegen macht man ja auch Pilotprojekte, um sehr, sehr schnell zu verstehen, was kann man verbessern. Ich habe dann Ready School offiziell im Dezember gegründet mit Ferdi van Herden, meinen Co-Founder, und dann Glückner & Co., unsere erste Partner, konnten wir dann tatsächlich ein GmbH gründen.
Also GmbH, gemeinnützige GmbH,
genau,
ne?
Hm. Genau. Das könnten wir auch nur machen dank Stefan und Joanna Breidenbach von Better Place, die uns das 12.500 Euro gegeben haben, weil braucht man die Hälfte, um ein gemeinnützige GmbH zu gründen, was ich total schwach, also das ist so Blödsinn, muss ich ehrlich sagen, also ist ein Non-Profit und genau, aber lieben großen Dank an Stefan und Jana, dass die fanden diese Idee so toll am Anfang und haben uns unterstützt. Es wäre auch kein Ready School ohne diese erste Hilfe am Anfang, weil ich konnte auf jeden Fall das nicht zahlen am Anfang. Dank Glückner könnten wir unsere erste drei Mitarbeiter und uns selber bezahlen, haben dann angefangen und unser erster Kurs war 14. Februar, weiß ich wann, das war Valentine's Day. Ein guter Tag, um das alles zu anfangen. Und zwei Wochen später kam glücklicherweise Mark Zuckerberg zum Besuch, weil er in Berlin war. Und hat, ich glaube, vier von unseren Teilnehmern getroffen und mit denen geredet. Und war natürlich die absolut beste und wahrscheinlich auch surrealistische Weg, ein Startup zu gründen. Aber war schön. Deswegen hat Facebook dann auch, also nicht Mark Zuckerberg Foundation, sondern wirklich Facebook hat uns unterstützt finanziell. Hat Glückner gesagt, wir möchten auch euch weiter unterstützen. Wenn Facebook in euch glaubt, dann sind wir auch dabei.
Ja, aber manchmal muss man einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja. Das ist total schön. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist der auf euch gekommen?
Ich habe wirklich ein Telefonat bekommen von Facebook und die haben so nachgefragt, was macht ihr im Februar? Ne? Ist es eigentlich, ich glaube, Joanna Breidenbach kennt Facebook seit lange. Ich kenne Facebook auch seit lange, seit die eigentlich nur zwei Menschen hier in, was heißt Berlin, Pariser Platz, als die da saßen. Jetzt sind die viel größer geworden. Genau, also ich werde sagen Netzwerk, aber auch wirklich, ich glaube, drei, vier Jahre lange ordentliche, hochqualitative Arbeit, dass Leute wissen, was wir uns leisten. Obwohl es jetzt früh ist, wird es ein gutes Projekt sein.
Super. Aber das gab euch Schwung, ne? Ja, toll, ja. Und das heißt, das, was ihr heute macht, sind im Prinzip Ausbildung, Umschulung für Flüchtlinge, dass die sich quasi auf den Berufseintritt in diesen digitalen Berufen vorbereiten können. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja und. wir haben mit asylsuchende Leute und Geflüchtete angefangen, aber eben auch festgestellt, dass es gibt viele Migranten und Universitätsstudierende, die auch also sogenannten Forced Migration Background haben, aber vielleicht nicht Flüchtlingsstatus. Deswegen haben wir dann geöffnet. Dann haben wir auch kritisch gesehen, okay, es geht um Integration, dann müssen ja auch Deutsche teilnehmen, nicht nur Migranten. Mhm. Deswegen können sich Deutsche auch bei uns bewerben. Es ist meistens für Arbeitslose oder Leute, die sich nicht ein Coding Bootcamp leisten können, weil das ist teuer. Und das heißt, im Moment haben wir Leute aus 49 verschiedenen Ländern. Wir unterrichten dieses Semester 650 Teilnehmer in drei Orten in Deutschland, in Berlin, Hamburg und Duisburg. Nicht Hamburg, in München, aber hoffentlich wird der Standort nachher. Genau, Freudian Slip. und eben auch in Kopenhagen. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, dass 60% von unseren Teilnehmer sind Frauen, obwohl es eine digitale Bildung ist. Und das ist gezielt auch unser Plan, dass wir möchten gerne etwas anbieten, wo auf jeden Fall 50% Frauen dabei sind. War ein spannender Prozess, weil am Anfang war es nur 10% Frauen, aber gezielt haben wir es geschafft.
Gezielt heißt, ihr habt auch geschaut, Frauen zu motivieren, zu sagen, kommt doch dazu. Wir haben vorhin das Spielhaus, die Spielecke schon gesehen, eingerichtet wurde, wollten wir den Podcast aufnehmen, aber ist voll mit Spielzeug. Das heißt, das war auch etwas, was du auch aktiv mit gefördert und vorangetrieben hast.
Ja, am Anfang haben wir gesehen, es war 10% und als weibliche Gründerin ist das deutlich nicht gut genug, obwohl generell in der Startup-Branche und IT-Branche, glaube ich, ist in Deutschland im Moment 16%. Das ist auch deutlich nicht gut genug.
16%?
Genau.
Du hast die Zahlen extrem präsent, das fällt mir auf. Also du, ja. Es gibt viele, ja, nee, wirklich, und das beeindruckt mich, weil es gibt viele, die kommen mit irgendwie einem Bauchgefühl. Du hast Zahlen von Entwicklern im Kopf gehabt. Wir hatten vorhin Werte, das will ich jetzt einmal fragen, weil diese Kombination aus, du machst etwas mit einer ganz stark intrinsischen Motivation, aber eben diesem Blick auf, okay, wie sieht die Faktenlage aus? Wo kommt das her? Weil das ist das, was heute ganz häufig fehlt, weil Menschen zu häufig nach, oh, ich habe was Tolles gesehen, das muss ja total toll sein gehen, anstatt zu sagen, warte mal, was ist die Zahl?
Ich glaube, meine 3 Jahre in Beratung oder Wirtschaftsberatung war da sehr wichtig, weil man denkt einfach in Quartale, in 3 Monate und muss auch also wirklich die Zahlen kennen. Mhm. Ob es Budget und Financing und muss man einfach alle Zahlen wissen. Und deswegen, das kriegen wir auch als Feedback von unseren Partner, dass die sehr gerne mit uns arbeiten, weil wir sprechen dieselbe Sprache. Ich glaube, das ist eine Herausforderung bei vielen normale Non-Profits, dass diese soziale Zweck so präsent ist, aber wie man innerhalb von einem Non-Profit miteinander reden und wie For-Profit mit, also reden, das ist fast ab und zu wie 2 Welten. Und ich glaube, da agiere ich wahrscheinlich wie ein Startup. Wir arbeiten sehr, sehr agil. Wir kommunizieren wie ein For-Profit-Unternehmen oder ein Tech-Unternehmen. Aber eben haben diese soziale Zweck und ist absolut eine Herausforderung, muss man auch sagen. Wir arbeiten mit 350 Freiwilligen, noch eine neue Zahl, aber auf die eine Seite müssen wir wirklich gut mit For-Profit-Unternehmen arbeiten, auf die andere Seite sehr, sehr gut kommunizieren, warum arbeiten wir zusammen, wie arbeiten wir zusammen, dass Freiwillige auch Lust haben, mit uns zu arbeiten.
Was sind so die Kurse, die es gibt? Also gib uns mal einen Einblick, was für verschiedene Angebote ihr habt.
Nochmal.
Also ihr habt ja nicht nur, machen ja nicht alle dasselbe, ne? Nicht 650 Leute machen alle dasselbe, ihr habt verschiedene Angebote. Also ja. Was gibt es bei euch? Also Programmieren lernen?
Ja, genau. Also grob kann man sagen, wir haben 3 verschiedene Richtungen. Mhm. Wir nennen es Digital Career Programm. Das ist so High-End-Tech Skills. Da haben wir 5 verschiedene Tracks. Das ist zum Beispiel HTML, CSS, Python, Java, IoT. Dann haben wir unser Frauenprogramm. Das ist meistens, wir nennen es Digital Literacy, aber es geht wirklich darum, was ist überhaupt ein Laptop? Was ist ein Keyboard? Was ist ein Maus? Man muss sich vorstellen, dass wenn Frauen 40 Jahre alt aus Afghanistan kommt und man war vielleicht nur 7 Jahre in der Schule, dann macht es nicht unbedingt sofort Sinn, dass wenn man eine Maus mit rechter Hand benutzt, dann gibt es einen Cursor in deinem Schirm und dass die sich gemeinsam bewegen. Das muss man alles lernen und kann man auch lernen, ja. Aber eben für diese afghanische Frau, ja. wie was ist überhaupt Online-Banking und mein Kind ist jetzt in der Schule und Eltern-Intranet, wie kann ich mit den anderen Eltern reden? Man braucht digitale Fähigkeiten in Deutschland, um überhaupt aktiv teilzunehmen. Und genau, deswegen haben wir wirklich, also so First Introduction to a Laptop, Basic 1, Basic 2, danach kommen etwas kompliziertere Kurse wie User Interface Design, User Experience Design, weil wir sehen, diese ganzen Design-Themen sind für die Frauen sehr, sehr spannend. In unseren Frauenkursen bieten wir Kinderbetreuung an. Und mehrere von den Kindern sind mehr als 8 Jahre alt. Deswegen haben wir gesagt, naja, Kinderbetreuung oder Kinderkurs. Und deswegen haben wir dann auch mit einem Kinderkurs angefangen. Und
das ist das dritte.
Das ist das dritte.
Genau.
Wow. Seit Januar dieses Jahr haben wir auch mit einem Jugendprogramm angefangen. Das heißt 18 bis 30. Ist auch ein Digital Literacy Kurs, weil was ich sehr spannend finde, ist, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Frauen aus Eritrea zusammen und die haben alle gesagt, ja, dieser Frauenkurs ist toll, aber wir haben auch tolle Männer und die brauchen auch solche Skills. Können wir die mitbringen? Und wir sagen, ja, das ist ein Frauenkurs. aber wir bieten kein Digital, oder damals haben wir keinen Digital Literacy Kurs angeboten und dank Société Générale Foundation können wir auch im Moment, finden wir Lehrer, wir finden Teilnehmer, aber wir sehen, es gibt eine große Interesse, wirklich Digital Literacy Skills. Super. Und für mich geht es auch wirklich darum, dass wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass die jüngeren Männer aus Sub-Saharan Afrika ja, ein Ziel kriegen, dass die richtigen Skills kriegen, dass die in Deutschland arbeiten können in der Zukunft.
Super. Wie, ich sag mal, du stehst morgens auf und da ist jetzt so mittlerweile so ein Riesending aus deinen Ideen entstanden. Und ich denke immer sehr stark in Bildern, die Folgen wissen das, und sehe jetzt so deinen Weg und sehe so die verschiedenen Stationen und denke so, Wahnsinn, das sind ja so viele Fäden, die da zusammenlaufen, auch mit 350 Freiwilligen. Wie organisierst du den ganzen Haufen? Das ist unfassbar. Also das ist interessiert mich. Und zwar wirklich, wie organisierst du den?
Ja. also ich habe ein mega gutes Team. Wir sind jetzt, ich glaube, 45 Mitarbeiter. Ein Riesendank an meinen COO Mireia, die ist einfach unfassbar gut. Mein Job ist meistens wirklich mit Partner extern viel zu organisieren. Ich bin wahrscheinlich auch die neugierige Visionäre. Ich glaube, in Alice in Wonderland sagt ich, ja, I have 5 ideas before breakfast. So. ich kriege immer neue Ideen und Mireia ist so, okay, wie organisieren wir weiter. Das? Wie bringen wir die Leute zusammen?
Versuchen wir mit einer Idee vom Frühstück. Ja. Habe ich mal gehört, ja.
Genau.
Super.
Und wir sind dann wirklich als agiles Team organisiert. Und das heißt, in unserem Kinderkurs sind dann 3 Mitarbeiter im Team hier in Berlin. Die sind dann für die Ehrenamtliche und unsere Teilnehmer verantwortlich. Ebenfalls auch 3 Leute für unser Frauenteam in Berlin, für unser Career Department auch 3 Leute. Und die sind dann gemeinsam für KPIs verantwortlich, aber diese KPIs machen die selber und sagen dann alle 6 Monate, was ist unser Ziel, was erwarten wir von uns selber. Und Mireia organisiert das große Wahnsinn. Aber genau, es ist agil, es ist ebenfalls auch sehr, sehr spannend, weil wir haben Mitarbeiter, ich glaube, aus 19 verschiedenen Ländern. Und diese Leadership-Frage interessiert mich extrem, weil es gibt Genet aus Eritrea, ich glaube, die ist 50. Und es gibt unsere jüngste Mitarbeiter, glaube ich, ist 18, ursprünglich aus Vietnam, mehrere Mitarbeiter natürlich aus Syrien. Und Leadership in so viele verschiedene kulturelle Kontexte, das ist was anders. Und das ist auch mein Ziel, ist wirklich, wie können wir diese Team zusammenbringen, um neue Ideen zu entwickeln und dass alle sich empowered fühlt, um seine Ideen und Werten.
Wie macht ihr das? Also wie hältst du das zusammen und was beobachtest du und was nimmst du wahr?
Also ein Teil von den Chaos-Piloten ist diese Idee from Value-Based Leadership. Mhm. Das ist für uns extrem wichtig. Wir haben da auch wirklich 4 Werte. Eine ist caring, helpful, playful. Das ist wichtig, dass wir eine sehr, sehr starke Kultur gemeinsam gestalten und dass wir das Vielfalt von unserer Gruppe ins Spiel bringen. Ich habe auch entdeckt, dass wenn man in so einem Multikulti-Team arbeitet, ist Kommunikation natürlich wichtig. Aber visuelle Kommunikation ist extrem wichtig. Deswegen zeichne ich ganz viel, wenn ich mit meinem Team arbeite. Weil wenn man ein Wort auf Englisch sagt und einige haben Englisch als erste Sprache, andere als zweite, dritte oder vierte oder fünfte Sprache, verstehen Leute ganz anders, wenn es ein Wort gibt. Leadership oder Facilitation, keine Ahnung. Aber deswegen zeichne ich gerne, dass Leute verstehen können, nachfragen. Mhm. Alle haben auch gelernt, also wie macht man so einen Starman und genau. Das hat uns extrem geholfen. Ich muss auch sagen, Humor hilft, weil es steht Missverständnisse und es soll locker genug sein und es soll genug Vertrauen sein, dass man darf nachfragen oder sich wundern oder genau. Aber
tolle
unsere
Antwort.
Teamkultur ist extrem wichtig.
Schöne Beispiele, Dankeschön.
Ja, also ich kann mir vorstellen, ein Apparat 45 feste Mitarbeiter, 350 Ehrenamtler, diese große Zahl von Studierenden, das ist ja wie eine kleine Uni. Das ist ja richtig, was du da auf die Beine gestellt hast. Wie finanzierst du das? Wie ist dein Modell? Wer zahlt was wie?
Wir arbeiten mit, ich glaube, mehr als 80 Partnern zusammen. Wir haben da wirklich Plattformpartner, die entweder Unternehmen sind wie Microsoft, Cisco. Wir arbeiten, Glückner habe ich auch früher erwähnt, aber die sind wirklich seit 5 Jahren dabei. Mit ganz vielen Stiftungen. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert. Ich glaube, Anfang im Flüchtlingskrise war so bei den Unternehmen CSR, das war ein großes Thema, lass uns etwas tun. Jetzt glaube ich, CSR ist eher Umwelt und grün. Ist ja auch so mit Trends in CSR. Nach 2 Jahren hatten wir genug Daten zu beweisen, dass was wir machen auch sinnvoll ist und dass es eine Wirkung hat. Deswegen arbeiten wir mit mehreren Stiftungen zusammen, wie Deutsche Bahn Stiftung, JP Morgan Foundation, Coca-Cola Foundation, Chanel Foundation seit neulich.
Toll.
Und seit 2 Jahren arbeiten wir auch mit Stadt München zusammen, eine kommunale Zusammenarbeit. Wir wünschen uns wirklich mehr mit das offizielle System zu machen, aber es ist extrem bürokratisch in Deutschland.
Also du meinst so öffentliche Fördergelder und solche Geschichten,
genau,
ne?
Ja. Genau. Also wir reden ständig mit verschiedenen Ministerien. Angela Merkel war auch zum Besuch, Thomas de Maizière war auch zum Besuch. Wir sind ständig im Austausch mit Politikern, aber weil wir so agil agieren und ich finde, es ist wichtig, dass wir den ganzen Zeit, also jedes Semester soll anders sein, weil ich will die ganze Kurse optimieren, dass es wirklich eine bessere Wirkung hat. Aber wenn man mit öffentlichen Fördergeldern oder Steuergeldern arbeiten, ist das wirklich eine Herausforderung, weil die wollen wissen, ab und zu 12 Monate im Voraus, was wird dann Erfolg sein. Und ich brauche diese Flexibilität, um meine Prozesse zu ändern, dass ich wirklich alles optimieren kann. Und da versuchen wir wirklich, einen Weg zu finden, wie wir mit öffentlichen Geldern arbeiten können. Und ich habe ganz oft gesagt, dass die Beamten in München sind die besten Beamten in Deutschland. Wir arbeiten da mit MBQ zusammen und haben einen Weg gefunden, dass wir müssen wenigstens 50 Geflüchtete weiterbilden jedes Jahr. Und die werden dann für 5 von meinen Mitarbeitern bezahlen. Und das hat diese Flexibilität gegeben, dass schon im ersten Jahr konnten wir, ich glaube, 137 Leute weiterbilden.
Super.
Also das ist besser für München, das ist besser für uns und ich hoffe, dass wir in der Zukunft auch wirkungsorientiert mit Beamten zusammenarbeiten können. Aber es hat bisher in Berlin noch nicht geklappt. Ich bin in Austausch mit Stadt Hamburg. Aber
Wen sprichst du da? Welchen?
Die Integrationsbehörde, aber laut denen funktioniert Integration in Hamburg herausfordernd und die brauchen keine Schule in Hamburg.
Oh, da gucken wir nochmal, in unsere Liste von Gesprächspartnern, die wir schon hatten. Also fallen mir jetzt spontan Katja Suding ein, hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, die wir gerade getroffen haben.
Kultursenator. FDP,
dann außerdem der Kultursenator, der auch für Digitales zuständig ist, Carsten Brossler, ganz toller Mann aus der SPD. Also würden wir dir gerne mal Kontakte machen.
Sehr, sehr gerne.
Also du hast auf jeden Fall deinen Scheiß im Griff. Das kann ich. Also das beeindruckt mich so sehr, diese Kombination aus intrinsischer Motivation, dann den dänischen Humor, dann deine Zahlen zusammen plus so ein System. Also mich hast du. Wie die 5 Ideen am Morgen. Ja? Was ist deine Source, wo du? Ich gucke auf. Wir haben jetzt 50 Minuten.
Wow, so, viel zu schnell.
Es geht uns jetzt schon rum. Wo holst du dir deine Quelle für Inspiration her? Was lädt dich auf?
Erstmal unsere Community. Also für mich ist User-Centered Innovation, das ist mein Alltag und deswegen, ich bin sehr neugierig. Ich rede mit sehr, sehr vielen Menschen. Ich finde es sehr spannend, wirklich mit Leuten allerlei Arten, älterer, verschiedene Kulturen zu reden und das ist tatsächlich meine größte Inspirationsquelle. Aber ich bin auch ein totaler Podcast-Junkie und ich lese sehr viele Magazine, versuche mich so gut es geht und wo es genug Zeit gibt, dann wirklich auch kulturell, heißt es Theater oder Kino oder Fashion, Design generell mich zu engagieren und informieren. Aber ich glaube, das ist so ein Alltagsgeschichte, den ganzen Zeit sich von Menschen und Sachen sich zu inspirieren.
Großartig.
Ja, ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich bin ehrlich gesagt total geflasht und begeistert, was du hier auf die Beine gestellt hast. Und wir hoffen, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern, die wir auch schon als Community empfinden, die sehr, sehr dicht an uns dran sind, uns tolle Fragen stellen, super kommentieren, uns Tipps geben, Gäste einzuladen, wie auch in diesem Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir wünschen dir und deiner Vision und deiner Idee alles, alles Gute und weiterhin 5 Ideen vorm Frühstück.
Dankeschön. Danke für euren Besuch.